Sinnstiftende Geschichten aus dem echten Leben mit Nicole Kaas beim Talkabend im Universum Bremen.
Mein nächster Gast ist eine ebenfalls sehr, sehr besondere Frau, eine, wie ich finde, unglaublich wichtige Botschafterin für ein Thema, was vielleicht noch viel zu wenig besprochen wird in unserer Gesellschaft. Und ich freue mich deswegen sehr, dass sie heute hier ist. Und sie wird sich ein Stück weit gerade selber vorstellen und einen Auszug aus ihrem jetzt bald erscheinenden Buch lesen. Ich begrüße ganz, ganz herzlich Östin Olsen.
Warum sitze ich heute vor euch und erzähle euch von meinem Leben? Warum glaube ich, dass es erzählenswert ist? Warum ist mir die Gedankenwelt so wichtig? Warum sage ich, dass unsere Gedanken Gold wert sind? Und wenn wir nicht achtsam damit umgehen, ein Scheiß wert? Warum? Warum tue ich das, was ich tue? Und warum habe ich nicht eine komplett andere Richtung eingeschlagen? Mein Name ist Östin Olsen. Ich bin die Gründerin von Fabrik der Gesundheit und Magic Horn. Ich bin Regionalsprecherin der DGSF Bremen und Oldenburg. Ich bin Vorstandsmitglied im Lions Club Bremer Westen. Ich bin systemisch lösungsfokussierte Beraterin, Kurzzeittherapeutin und Familientherapeutin. Ich bin gelernte Heilerziehungspflegerin. Ich bin eine Frau, die Frauen liebt und frisch geschieden ist. Ich bin zu 100% Türkei-Polen-Deutsche. Ich bin Muslim-Christin und im Herzen Buddhistin. Ich bin Künstlerin, Poetin und Herzensbotschafterin. Ich bin ein Mensch mit einem veralteten medizinischen Namen. Hallo zusammen. Heute möchte ich euch mein Warum erzählen. Ich bin ich, das klingt banal. Aber ich bin ein Mensch mit verschiedenen Namen, die mich nicht nur nach außen repräsentieren, sondern auch mein Inneres wirken. Die Namen, die ich in mir trage, haben mein Selbstbewusstsein im Laufe meines Lebens immer wieder zum Wanken gebracht. Gefühlt waren es richtige Schläge, harte Nackenschläge. Ich werde diese schmerzliche Geschichte wahrhaftig und ungeschminkt erzählen. Eine Geschichte, die heute viele Früchte trägt, weil ich verhindern konnte, dass die Vergangenheit keinen negativen Einfluss auf meine Gegenwart hat. Ich möchte als Vorbild vorangehen, möchte, dass wir endlich unsere Masken ablegen und uns als Mensch begegnen. Und das mit all unseren wundervollen Ecken und Kanten. Denn jede Ecke und jede Kante macht uns zum Individuum, das wir sind. Wir leben in einer Leistungsgesellschaft, in der wir in all unseren Rollen glänzen und funktionieren wollen. Wir funktionieren in den Rollen als Mutter, Vater, Tochter, Sohn, Ernährerin, Angestellte, Vorgesetzte, Partnerin, Kirchenbesucher, Freundin und Vereinsmitglied. Doch das entspricht nicht unserem Wesen als Mensch. Wir Menschen funktionieren nicht in all unseren Rollen zu 100%. Geschweige denn 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche. Doch das wird uns suggeriert. Wir wollen diese Leistung auch gewährleisten, denn wir wollen geliebt werden und akzeptiert. Sobald wir den Druck nicht aushalten können, entsteht in unserem Körper Stress, Anspannung, Schmerzen oder Frust. Die Anspannung kann sich auf verschiedenen Ebenen zum Ausdruck bringen. Das Problem ist, Durch die vielschichtigen Rollen, in die wir hin und her switchen, erleben wir auch immer mehr Irritation. Wenn wir zusätzlich Konflikte, Ungereimtheiten, sich nicht gesehen fühlen oder mangelnde Ausgrenzung unser stetiger Wegbegleiter werden, wird es ein Problem. Der Ausgleich vieler im Alltag ist, sich zu belohnen. Mit einem Feierabend, Bier, Wein, mit einer netten Shoppingtour, doch eine Tablette auf die Schnelle oder der Gang in die Spielothek. Unser Körper ist nicht auf solche Auslastungen ausgelegt. Die Art der Entlastung ist keine gesunde Art. Wir haben verlernt, uns gesund zu sorgen. Durch die Vernachlässigung der Alltagsentlastung entstehen über die Dauer der Zeit Krankheiten, die psychisch, seelisch, physiologische Ebene austreten, wie zum Beispiel Burnout, Depression, Ängste oder Sucht. Woher weiß ich das alles? Unsere Gesundheit, das höchste Gut ist, das wir im Leben haben. Du kannst auf deine Gesundheit alles aufbauen. Finanzen, beruflicher Erfolg, Familie, Freundschaft, Partnerschaft, Interessen, Hobbys, Wünsche und Träume. Unterm Strich, deine komplette Zukunft. Ohne deine Gesundheit baust du auf Sand. Alles bricht wie ein Kartenhaus zusammen. Bei schwierigen Erkrankungen wie Alkoholabusus, Herzinfarkt, Schlaganfall, Depression, Magengeschwür und vieles mehr. Kommt mit auf meine Lebensreise. Ich schenke dir mit meiner Geschichte einen Vertrauensvorschuss. Du hast durch meine Erfahrung die Möglichkeit, das Leben aus einer anderen Perspektive anzuschauen. Ohne Maske, ohne Filter, ohne all die bittersüßen Lügen. Ich möchte in unserer Gesellschaft als Vorbild vorausgehen und ein Zeichen setzen und möchte mich für Wahrhaftigkeit, Ehrlichkeit, Respekt und Nächstenliebe in Form des vielfältigen Seins einsetzen.
Vielen Dank, liebe Östin, und erstmal herzlich willkommen nochmal hier im Universum. Danke, dass du aus den Anfängen deines Buches hier gelesen hast. Ich habe dich kennengelernt, da hast du mehr davon gelesen und bist zurzeit auch schon auf Tour mit deinen Texten und möchtest dich für ein sehr wichtiges Thema stark machen, aber auch ein Thema, für das es vielleicht noch ganz schön schwierig ist, auch sozusagen vorne zu stehen, weil es an vielen Ecken der Gesellschaft viele Missverständnisse gibt, Ängste, Bedenken. Und deswegen bin ich sehr glücklich, dass du heute hier sprechen wirst. Als du 21, glaube ich, warst, wurdest du mit einer sehr einschneidenden Erkrankung konfrontiert. Was ist dir da damals passiert oder wie hat sich das geäußert bei dir?
Ja, danke, Nicole. Ich hatte mit 21 die Diagnose einer drogeninitiierten Psychose. Ich habe mit 18 angefangen, 3 Jahre Cannabis zu rauchen. Und das nicht zu wenig. Ich glaube, ich habe zum Schluss 20 Joints am Tag geraucht. Also bei einigen Menschen ist es ja so, morgendliche Zigarette und Kaffee. Bei mir war es der morgendliche Joint und der Kaffee.
Also Drogenmissbrauch ist ja auch ein Krankheitsbild, wenn es in diesen Maßen zu sich genommen wird und eine Psychose ein anderes. Und beide sind, glaube ich, so die am meisten stigmatisiertesten Krankheitsbilder in der Gesellschaft. Also stigmatisiert im Sinne von, dass es schwierig ist, damit auch wieder gesund zu werden und mit diesen Krankheiten dazustehen. Wie hat sich das bei dir denn geäußert? Ich glaube, ich muss das auch erstmal in Erfahrung bringen, was da eigentlich die Symptome sind.
Man muss dazu sagen, ich habe zu der Zeit gerade mein Abitur gemacht und nebenbei habe ich auch noch gearbeitet. Also ich war in höchster Stress. und der Gehirn war sowieso schon auf Hochleistung und dann noch 20 Joints am Tag, es war nicht förderlich. So, und wie hat sich das ausgewirkt? Zum Schluss war es dann wirklich so, dass ich 10 Tage am Stück nicht mehr geschlafen habe. Ich hatte für eine kurze Zeit auch stumm gehört. Ich hatte eine komplette innere Unruhe. Ich hatte eine Wahrnehmungsstörung. Ich habe mir zum Beispiel gedacht, alle Bild-Zeitungsleser sind von der Mafia. Ich war ständig unter Angst und habe mir Gedanken dazu, also ich kann es gar nicht beschreiben, aber also ich war in einem eigenen Film, glaube ich, so, wo ich den Drehbuch nicht kannte. Mhm. Und fühlte mich aber auch ohnmächtig und hatte auch, vielleicht kann man es auch so beschreiben, keinen Bezug auch mehr zu meinem Körper. Genau.
Und wie hat dein Umfeld darauf reagiert? Das ist wahrscheinlich ja ein Prozess gewesen, hat so nach und nach eingesetzt oder war das plötzlich?
Also der Prozess ging tatsächlich insgesamt ein halbes Jahr. Genau. Meine Mama und meine Schwester waren die engsten Personen an meiner Seite, die das mitbekommen haben. Die haben mich dann in die Klinik gebracht. Und wie es halt so ist, mit 21 Jahren hatte ich keine Krankheitseinsicht und habe mich dann immer als Patientin selbst entlassen, nach 2 Tagen, 3 Tagen. Und ich wurde medikamentös eingestellt, die ich dann immer abgesetzt habe. Also das war für mich eine schwierige Zeit und ich glaube für meinen Umkreis auch, für meine Familie, für meine Freunde. So, genau.
Du bist dann ja in eine Klinik gekommen und wurdest dort behandelt, irgendwann auch wieder entlassen und hattest ein sogenanntes Entlassungsgespräch. Wie verlief dieses Gespräch damals? Mit welchen Hinweisen oder unterstützenden Maßnahmen bist du entlassen worden?
Genau. Ich war tatsächlich in Bremen-Ost und war auch auf der geschlossenen und ich wurde zu der Zeit in einem Entlassungsgespräch vom Oberarzt gefragt, Frau Z damals, was wollen Sie jetzt nach Ihrer Entlassung machen? Da habe ich gesagt, mit 21, ich will studieren, ich will eine Ausbildung machen, gerade mein Abi gemacht. Da wurde mir gesagt, das könnte ich nicht. Mir wurde gesagt, ich sollte in ein betreutes Wohnen ziehen bis zum Lebensende. Ich habe auch einen gesetzlichen Betreuer bekommen für ein Jahr im Aufenthalt und Gesundheit. Und genau.
Was hat dieses Urteil, so nenne ich es mal, also ein Urteil war ja zu sagen, du bist eigentlich in deinem Leben nicht mehr in der Lage, allein zu leben, ohne Unterstützung. Was hat das damals in dir verursacht oder gemacht?
So punktuell kann ich es gar nicht mehr sagen. Also es war einfach sehr viel Information und unbekannte Information, die ich für mich hier verarbeiten musste. Erstens hatte ich die Diagnose Psychose. Dann hatte ich, dass man mir gesagt wurde, ich kann nicht mehr eigenständig für mich sorgen. Da dachte ich so, warum nicht? Also ich habe die Welt nicht mehr verstanden. Ich wusste ja nicht mal, was mein Krankheitsbild ist, was mit mir passiert ist. Also da braucht ihr auch seinen Verarbeitungsprozess. Es hat mich auch keiner aufgeklärt, auch im Anschluss nicht. Also die Nachsorge, da kann man auf jeden Fall noch dran arbeiten. Und ich war in so einem Vakuum, in so einer Leere. Also ich war gefühlt wie in so einem Parkplatz im Leben und kannte meinen Weg nicht mehr. Also ja, verloren, kann man eigentlich sagen.
Und in dieser Situation bist du dann nach Hause entlassen worden?
Ja.
Und was hast du daraus gemacht? Wie bist du denn da wieder rausgekommen?
Ja, also ich wurde erstmal auf Medikamente eingestellt. Prophylaktisch wurden mir für 2 Jahre Neuroleptika verschrieben, die ich wirklich auch dann genommen habe, wie die Ärzte das mir auch verschrieben haben. Prophylaktisch hat man mir auch empfohlen, das 3 Jahre zu nehmen, was ich gemacht habe, weil ich währenddessen auch eine Krankenschwesterausbildung ja angefangen habe. Und dass ja auch sehr viel mit Schichtdienst und Stress verbunden war. Und neben meiner Ausbildung im Schichtdienst hatte ich auch noch wieder auf Events gearbeitet. Genau. Ja. Und dann bin ich halt wieder wahnsinnig geworden.
Das heißt, was hättest du aus heutiger Sicht gebraucht für diese Lebensphase? Was hätte dir gut getan, dass du ich sag mal, diese Krise, gesundheitliche Krise, hättest vielleicht auch besser verarbeiten können oder überstehen können.
Also ich sage ja, meine Lebensmotto ist, ich lebe das Leben vorwärts, verstehe natürlich rückwärts. Jetzt im Nachhinein hat es da für mich alles einen Sinn. So, ich bin ja wirklich für jeden, für alles dankbar, auch für die Krisen. Rückblickend würde ich jetzt sagen, für Menschen, die vielleicht in den Positionen stehen, wo ich damals stand, dass natürlich institutionell geschaut werden muss, wie kann man den Menschen auch in der Nachsorge besser unterstützen, wirklich auch Tools an die Hand geben, Adressen an die Hand geben, Menschen an die Hand geben, die das auch längerfristig auch begleiten. Ich meine, wir haben jetzt ambulante psychiatrische Dienste, wo auch Menschen mit psychiatrischen Erkrankungen 1 bis 2 Mal die Woche für 1-2 Stunden eine Hausbegleitung bekommen, wo auch Tagesstrukturen passieren und wo Ämtergänge begleitet werden. Das habe ich alles nicht so gehabt. Ich hätte vielleicht auch, also ich war auch in einer Selbsthilfegruppe und das nur 2 Mal, aber in meiner Selbsthilfegruppe waren damals Menschen, die waren schon alle in Frührente und zum Teil auch nur ein paar Jahre älter als ich. Und das war für mich jetzt nicht wegweisend. Also wenn ich dachte, das ist jetzt hier meine Zukunft, wenn wir hier jetzt sitzen mit alle, die jetzt schon Frührentner sind, ich hätte auch Vorbilder gebraucht. Ich hätte Menschen gebraucht, die irgendwie vielleicht in mir mehr gesehen hätten, als was ich selbst in mir gesehen habe, weil ich habe in mir gar nichts gesehen.
Und die Diagnostik, oder die Ärzte haben ja auch nicht so viel Hoffnung gehabt, dass du so einen Weg gehen kannst, wie du ihn jetzt zurzeit gehst.
Nee.
Und was würdest du sagen, oder wie war das für dein Umfeld? Konnten die dir eine Stütze sein? Konnte dich da jemand unterstützen, deinen Lebensweg zu finden? Oder was würdest du denken, was wäre hilfreich für Menschen zu wissen, die Angehörige sind, die Freunde sind, die Familie sind, mit so einer, ja, ich sag mal, psychischen Krise umzugehen?
Also auf jeden Fall sich auch Hilfe holen. Also ich wäre nicht gerne meine Schwester gewesen. Ich wäre nicht gerne meine Mutter gewesen. Ich glaube, als Außenstehender oder Angehörige, man hat es nicht einfach, da auch ein Ohnmachtsgefühl zu haben. So, man will ja helfen, man will ja unterstützen, man liebt die Person, die gerade erkrankt ist. Und auf jeden Fall Beratungsstellen aussuchen, Gesprächspartner gucken, mit Freunden drüber reden, aber wirklich auch Freunde, die da auch ein offenes Ohr haben und das nicht so pauschalisieren oder abtun. Vielleicht auch gucken, was einem gut tut oder Spaß macht. Also Freude, finde ich, mit ist ein Lebenselixier.
Was ist für dich jetzt wichtig? Du hast ja sozusagen angefangen, du hast ja eben auch in deiner Lesung erzählt, was du beruflich jetzt alles machst, dass du ein Unternehmen hast, du setzt dich für Gesundheit ein auf vielfältigen Ebenen. Was möchtest du bewirken? Was ist das, was für dich wichtig ist?
Ja, also verrückte Gesundheit habe ich zu Beginn von Corona konzipiert oder begonnen. Die erste Excel-Tabelle begann wirklich in den ersten Wochen von Corona.
Also deine Firma, die du jetzt hast?
Genau. Und was möchte ich damit bewirken? Also die Intention heraus war, diesen Unmachts heraus. Also für mich war Corona, Menschen konnten präventive Maßnahmen ergreifen, indem sie sich geimpft haben und Masken getragen haben und einen gewissen Abstand gehalten haben, was ich auch vollkommen richtig und wichtig finde. Aber das war mir zu wenig. Ich habe gedacht, was kann der Einzelne für sich tun, um eine Selbstwirksamkeit zu erreichen und um eigene Gesundheit mehr zu etablieren in der Eigenverantwortung. Weil ich sehe halt in der Gesundheit mit eine fast die komplette Eigenverantwortung drin. Man kann die Verantwortung auch den Ärzten, den Instituten, dem System, allen geben, aber im Endeffekt sind wir doch für uns selbst verantwortlich. Und aus diesen Intentionen heraus habe ich dann das Konzept geschrieben, dass Menschen vielleicht auch mehr lernen, in die Selbstverantwortung zu gehen und in die Selbstwirksamkeit und aber auch dabei auch ein Selbstvertrauen bekommen, ja, selbst für sich zu sorgen, unabhängiger und freier.
Was glaubst du, was wir so lernen müssen, was wir vielleicht nicht gelernt haben? Also was, wenn ich jetzt an Rosi und Roswitha denke, die haben ja ein Gesundheitskonzept, was sehr über das Körperliche geht, sehr über das Sportliche geht. Du gehst ja nun in Firmen und Da ist es vielleicht auch Sport eine Variante, aber was ist so im Zwischenmenschlichen hilfreich, um sozusagen auch die mentale Gesundheit zu fördern oder zu erhalten?
Also, dass wir es vielleicht schaffen, von Fehlerkultur zu Lernkultur, dass wir uns mehr mit Herz, Wertschätzung, Respekt, Nächstenliebe begegnen, dass wir auch Interesse am einen Gegenüber haben, dass wir das Ego ein bisschen runterschrauben, was kann der Gegenüber für mich tun, sondern wie können wir uns gegenseitig was geben, um nicht vielleicht was Kapitalistisches rauszubekommen, sondern wirklich die Werte. Also irgendwie wünsche ich mir wieder mehr Werte, mehr Menschlichkeit, mehr Miteinander. Und so ist auch bis jetzt meine Erfahrung, und das kann ich auch durch meinen Erfolg auch messen, je mehr Commitment mit Herz, Mensch ich auch erreicht habe, desto mehr haben wir gemeinsam auch was erreicht. Also die Sinnhaftigkeit auch hinter wiederfinden.
Ich komme nochmal zurück auf deinen Gesundungsweg, will ich mal sagen. Du hast ja vorhin kurz angedeutet, dass du in eine zweite sehr schwere Krise dann geraten bist, als du zur Ausbildung in der Ausbildung warst. Was waren denn jetzt rückblickend für dich die wichtigsten Weichenstellungen? Also bei dir selbst, vielleicht auch, haben dir Menschen besonders gut getan? Was haben die da getan? Was hat dir geholfen, um sozusagen wieder zu dir selbst zu finden letztendlich?
Also natürlich meine Mama und meine Schwester. Also wir nennen uns mal die drei Musketiere. Wenn es den einen nicht gut geht, stehen die anderen beiden parat. Und ja, also meine Familie hat mich immer machen lassen. Ne? Und dass man, also mein engster Kreis hat das, mein Verhalten als Östin gesehen und nicht als die Östin, die Psychose hatte. Und ich finde das einfach so wichtig. Also dadurch, dass wir heutzutage, ich meine, ich glaube, wir sind jetzt bei ICD-11 mit den Diagnosekatalogen. Es gab noch nie so viele Diagnosen, wie es in der heutigen Zeit gibt. Ist ja auch alles okay, aber dadurch schauen wir auf Menschen.
Also Diagnosen für psychische Zustände und Erkrankungen?
Ja, für alles. Mhm. Also ne, du kannst für jeden Schnipsen schon eine Diagnose empfinden. Also ist ja auch okay. Also ich will das jetzt gar nicht beurteilen. Ich meine aber dadurch, die Menschen, die diese Labels hören, die vielleicht medizinisch nicht so affin sind, schauen auch natürlich mit einer anderen Brille auf den Menschen rauf, ne? Ohne das vielleicht auch sich zu hinterfragen. Dadurch ist der Mensch in dieser Schublade. So, also wenn jetzt Menschen, die mich nicht kennen, wissen, oh, es ist eine Psychose und ich mal lache, können die dann kriegen die gleich Psychose. Nein, sie hat einfach gute Laune. So, aber das auch für sich mal zu reflektieren. Oder wenn ein Mensch, der Depression hatte, vielleicht vor 10, 15 Jahren, der mal vielleicht weint oder traurig ist, heißt ja nicht, der hat gerade eine depressive Episode, sondern vielleicht hatte er Herzschmerz, Trennung und ist einfach nur traurig, was eine normale Emotion ist. Und das wünsche ich mir tatsächlich auch mehr, dass wir nicht sofort eine Schublade aufmachen und sagen, deswegen ist der Mensch so, sondern der Mensch ist gerade so, weil er so ist.
Also nicht ein Label zu bekommen, was man nicht mehr los wird. Und das stelle ich mir bei Erkrankungen wie jetzt zum Beispiel einer Psychose auch wirklich besonders schwierig vor. Das hast du ja auch gerade beschrieben. Ne? Dann, wenn Menschen das hören, dann belabeln sie vielleicht jede Reaktion damit. Hast du das viel erlebt, dass Menschen um dich herum ja so, ich sag mal, nicht mehr so ganz an dich rangegangen oder rangekommen sind? Und du den Eindruck hattest, hat was vielleicht mit diesem Label zu tun?
Ich habe ja zu Beginn meines Textes all meine Labels ja rausgepackt. Also ich weiß manchmal gar nicht, welche Schublade man mich gerade reinsteckt. Deswegen gehe ich da auch so frontal mit um. Also manchmal weiß ich gar nicht, wie der Mensch mich, mit welchem Label er mich oder sie mich anschaut. Also das müsste man mich ja, da müsste mein Gegenüber ja auch reflektiert sein. Ne? Das ist ja ein Gefühl, was hier übertragen wird. Im Endeffekt weiß ich es ja nicht.
Ich meinte nochmal bezogen auch auf die mentalen Erkrankungen, wie du hast vorhin Depressionen gesagt. Bei Depressionen ist es ja so, dass in der Gesellschaft inzwischen, sag ich mal, relativ viele starke Botschafter sind, die das Thema auch anders nochmal greifbar gemacht haben. Ne? Da gibt es ja auch so Vorurteile, dass man vielleicht einfach nur zu faul ist, sag ich mal, um aufzustehen, oder und wo viele auch klar gemacht haben, nein, eine Depression ist eine schwerwiegende Erkrankung, wo es ganz andere innere Faktoren eine Rolle spielen. Und jetzt in deinem Fall eine Psychose, hast du erklärt, was für Symptome die haben kann. Was wäre wichtig für Menschen zu wissen, die damit keine Erfahrung haben? Also eine Psychose kann ja auch einfach nur eine Krise darstellen, aus der man auch wieder rauskommen kann und nicht für immer psychotisch ist, sag ich mal. Sind das solche Informationen oder was denkst du, was wäre hilfreich, dass sich das Bild verändern kann, dass man auch wieder gesund werden kann, sag ich mal?
Genau das, dass man wieder gesund werden kann, dass man da auch eine offene Haltung hat, ne, gesellschaftlich, dass man offen darüber vielleicht auch spricht. Genauso vielleicht der Mensch, der vielleicht gerade aktuell in der Krise steckt, dass er sie auch wahrnimmt, was brauche ich gerade von meiner sozialen Kontakte, vielleicht auch von meinem Arbeitgeber, von meinen Freunden, Tagesstruktur und wie kann ich es auch kommunizieren und gleichzeitig der Gegenüber, dass, ich meine, man hat Ängste, ne? Man hat vielleicht gewisse Glaubenssätze, was ja auch okay ist. Ich meine, wir sind alle Menschen. Was aber die Brücke auch schlägt und die Blockade löst, ist die Kommunikation und ist die Öffnung. Also traut euch, euch zu begegnen, traut euch, euch auszutauschen, natürlich mit Wertschätzung und Respekt, also und ich glaube, dadurch schafft man auch eine Plattform, wie man behandelt werden möchte oder was man gerade in dem Moment, in welcher Lebensphase auch gerade braucht. Weil jeder, also ich so, als systemische Therapeutin sehe ich das auch so, dass jeder von sich auch mit der Experte ist. So, und wir wissen, also ich gehe auch davon aus, dass jeder auch von sich auch am meisten weiß, was er braucht und was nicht. Meistens ist es das Zutrauen oder das Milieu oder das System, wo man vielleicht glaubt, es nicht sagen zu dürfen oder nicht fragen zu dürfen. Da müsste man halt schon dann schauen, wie kann ich es wo vielleicht in einer Vertrauensebene grundtun und mit welcher Art. Also vielleicht ist es nicht verbal, vielleicht ist es in einem Brief.
Du hast ja vorhin beschrieben, in was für Rollen du unterwegs bist, auch in professionellen Rollen. Jetzt seitdem du mit deiner Lesung publik dich gemacht hast und letztendlich ist ja wie früher, hat man in den 80er, 90er mal ja Outing gesagt, ne, dass du eine psychotische Erkrankung gehabt hast. Was für eine Rückmeldung bekommst du da bisher?
Tatsächlich durchweg positiv. Es bewältigt mich gerade auch. Ich bin sehr dankbar, dass ich diesen Schritt gegangen bin. Hat auch eine große Mut für mich gekostet. Bis jetzt kriege ich sehr positive Resonanzen. Ich möchte auch mit der Geschichte nicht mich im Vordergrund setzen, sondern die Geschichte, um auch eine Tür zu öffnen, Menschen Mut zu geben, über gewisse Stigmatas, Tabus zu sprechen, damit wir vielleicht auch andere Wege finden, in gesunden Prozessen zu gehen.
Sehr schön. Ich wünsche dir auf deiner mutigen Reise mit so einem auch erstmal noch schwierigen Thema, das auch zu nach draußen zu gehen, ganz, ganz, ja, ganz viel weitere Zuhörer und Zuhörerinnen. Und du bist ja auch, hast es vorhin auch, glaube ich, gesagt, schreibst auch Gedichte, bist auch Poetin und wirst uns jetzt noch ein Gedicht lesen.
Ja. Lebenslust. Lebe in Lust. Lust ist Leben. Ein Leben ohne Lust ist ein lustloses Leben. Lebe dein Leben in voller Lust, so wird dir das Leben geben, was du suchst. Lebe in Fülle, in voller Freude, im Augenblick der Dankbarkeit, so wird dir die verborgene Magie des Lebens sichtbar gemacht. Erkennst du das Unsichtbare, so wird es sichtbar. Jegliche Grenzen werden unsichtbar. Und du bist in voller Lust der Lebenslust. Dankeschön.